mein Gott. Die Radio 1 Götterdämmerung.
Wir reden jetzt mit einem Buddhisten. Ich denke mal, er ist der bekannteste Vertreter des Buddhismus in Deutschland. Seine Geschichte ist vielen Menschen sehr vertraut, auch mir, auch sein Gesicht, seine Erscheinung. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Wir haben uns im Vorgespräch aufs Du geeinigt, was mich sehr gefreut hat. Grüße jetzt ganz herzlich den buddhistischen Mönch Tenzin Pelyo. Hallo Tenzin.
Hallo Knut, grüß dich.
Es ist wirklich so, dass die Menschen natürlich deine Geschichte gut kennen. Du hast sie auch immer wieder erzählt. Es ist eine sehr bewegende Geschichte, wie du überhaupt zum Buddhismus selbst gekommen bist und wie du ihn heute auch verbreitest. Vielleicht, wir werden das nicht ausführlich erzählen können, man kann das alles gut nachlesen. Aber ich habe so das Gefühl, nach sehr, sehr schweren Schicksalsschlägen, die du durchgemacht hast, auch nach Erziehung dann in einem katholischen Heim, dass das dann so eine Art Errettung für dich war, also wirklich lebenserhaltend, dass du diesen Weg gefunden hast. Wie war das?
Ja, so wie du das gesagt hast, hat es eine Freundin von mir gesagt, die ich kenne, seitdem ich 17 Jahre alt bin. Die hat gesagt, der Buddhismus hat dir beim Überleben geholfen sozusagen. Aber ich kann jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte erzählen. Ja. Und es geht ja auch so ein bisschen ums Göttliche. Aber er hat mir halt Struktur gegeben und Wege an mir zu arbeiten, sodass man sagen könnte, dass ich robuster geworden bin.
Genau, also die Geschichte können wir in der Tat nicht erzählen. Aber ich glaube, die Andeutungen haben vielleicht auch schon gereicht, um zu merken, wie wichtig es für dich war. Und ich sage ja auch ganz offen, also ich war auch mal in Japan und wollte das auch so ein bisschen verstehen. Also ganz so typisch Touristen, habe was gelesen und Fragen gestellt. Ich fand es unendlich kompliziert zu begreifen überhaupt. Ich hatte so das Gefühl, dass meine Denkstrukturen andere sind, meine Gehirnstrukturen, weißt du, und jedes Mal, jede Frage, die waren alle wahnsinnig nett und wir haben immer nur gelacht und gesagt, nein, das ist völlig falsch, völliger Quatsch. Wie war das bei dir, also einzusteigen in eine doch ganz andere Gedanken- und Glaubenswelt?
Naja, das Gute war, ich hatte eine klare Frage gehabt für mich. Ich hatte das Gefühl mit 29, ich bin zu egoistisch, erstens. Zweitens, ich bin zu geizig. Und ich wollte was daran ändern. Und ich war also auf der Suche in meiner Art des Denkens, der Wahrnehmung, also im Bewusstsein würde ich jetzt sagen, was zu ändern. Und irgendwie war mir klar, die Psychologie würde mir da nicht weiterhelfen und habe dann eben verschiedene Sachen ausprobiert. Und der Buddhismus hat unglaublich praktische Methoden, mit dem Denken, mit dem Geist zu arbeiten. Und die haben mich dann überzeugt. Also zum Beispiel, ich hatte einen totalen Hass auf Polizei und alles Mögliche und habe gar nicht mitgekriegt, wie der Hass mir selbst schadet. Und dann habe ich so eine Meditation gemacht, die nennt sich das Gleichstellen vom Selbst mit anderen. Alle Wesen sind wie du. Die wollen glücklich sein und frei von Leiden. Und das solltest du in dem Alltag umsetzen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe so einen Politiker gesehen und so, du Schleimer und sowas, habe ich dann gedacht und habe den Hass in mir gespürt und habe ich so gedacht, ach so, ich sollte mich heute erinnern, du bist wie ich. Und der erste Gedanke war, nee, der ist nicht wie ich. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ist denn der Politiker geworden? Das war seine Idee, sein Weg zum Glück, so wie ich das mache, weil ich denke, das ist mein Weg, um zufrieden und glücklich zu werden. Und dann hat der Hass aufgehört und dann habe ich eigentlich so eine Menschlichkeit in mir gespürt, eine Verbindung. So, ja, das ist nicht mein Weg, aber ja, so kann man das auch machen. Und vorher habe ich noch gedacht, hat er so eine Frau angegrinst, so ein Schleimer und so. Ich sage, warum hat er die Frau angegrinst? Der sucht eine Partnerin, will glücklich sein, möchte geliebt werden. Und im Moment war der Hass weg. Ich habe gedacht, das tut mir gut. Das waren also die praktischen Aspekte des Buddhismus, die mich überzeugt haben.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, auch an diesem sehr klaren Beispiel. Aber wo ist da das Göttliche, Tenzin? Was hast du gerade beschrieben? Das könnte ich ja auch für mich selber einfach mal festlegen. Und das ist eine gute Verhaltensregel im Umgang mit anderen Menschen.
Genau, das Göttliche, also wir sprechen ja gar nicht so vom Göttlichen im Buddhismus. Den Begriff gibt es da eigentlich nicht. Wir sprechen wirklich einfach nur über das Bewusstsein, wie Bewusstsein funktioniert, wie Wahrnehmung funktioniert und wie also Wahrnehmung, Gedenken, Emotionen bestimmen, ob du glücklich oder zufrieden bist. Also zum Beispiel, wenn ich wenig Dankbarkeit in mir habe, wenn ich viel Verlangen habe, bin ich immer unzufriedener und weniger glücklich. Habe ich mehr Dankbarkeit in mir, mehr Zufriedenheit, werde ich glücklicher. So, und was dann gesagt wird, am ehesten könnte man noch mit dem Göttlichen vergleichen, ist die Natur des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist klar wie Wasser. Und der Hass, der Aufruhr, die Wut, die Abneigung, die Gier, der Neid, der Geiz, das nennt der Buddha, sind Trübungen des Geistes, die künstlich hinzugefügt wurden. So wie der Schmutz im Wasser nicht in der Natur des Wassers ist, deshalb kann man Wasser klar werden lassen und rein von den Trübungen. Und so kann man das Bewusstsein rein von den Trübungen des Hasses, der Wut, der Neid, des Aufruhrs und so weiter werden lassen. Und was du dann erfährst, ist eine tiefe Klarheit, Stille und Frieden, die so erfüllend ist, dass du nichts anderes mehr brauchst in dem Moment, wo sie da ist. Und wenn man will, kann man das als das Göttliche bezeichnen. Es ist nur kein Begriff im Buddhismus. Wir sprechen hier von der Buddha-Natur, der Fähigkeit, zu der ursprünglichen Klarheit des Geistes zurückzukehren und zu erwachen.
Du bist ja auch Lehrer, also für Meditation, und das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr hilfreich ist. Schon, wenn ich dir so zuhöre, gerade im Berlin. Und so eine innere, ja, einen inneren Frieden. Aber die Frage ist wirklich, brauche ich, um das mit dir gemeinsam zu erfahren, eben wenn ich in deine Kurse komme oder wie man das dann nennt, brauche ich da überhaupt so ein religiöses Bewusstsein oder reicht eben das, was du gerade so schön beschrieben hast?
Das ist spannend. Also aus buddhistischer Sicht braucht man kein göttliches Bewusstsein, du brauchst Weisheit, Verständnis. Mhm. Ist das so, ist das nicht so? Und Buddha hat eingeladen, seine Lehre zu überprüfen. In Pali Ehi Passeko, komm und sieh, prüf, ob das für dich Sinn macht. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt das sage mit den Trübungen, mit der Dankbarkeit, kann man denken, ist das so, ist das nicht so? Und wenn ja, kann man das annehmen. So hat der Buddha das selbst gesagt. Und wenn du merkst, es stimmt nicht für dich, dann lass es. Es ist eigentlich eine Einladung, die eigenen Wahrnehmungen, das eigene Denken im Lichte der Erklärung des Buddha zu überprüfen und für sich selbst zu einer Erkenntnis zu kommen. Darum geht's, eigene Erkenntnisse zu entwickeln. Und wenn du sagst, ich wäre besonders ruhig, ich finde ja, ich bin sehr lebendig, ich bin eigentlich vom Typ eher so ADHS. Und der Buddhismus hat mir zum Beispiel geholfen, mehr Ruhe in meinen Kopf zu kriegen.
Du lebst ja jetzt nicht in einem Kloster, wäre ja auch möglich, sondern du lebst allein, soweit ich weiß, also mit deiner bekannten roten Mönchskutte, also da kennt man dich ja auch in Berlin oder erkennt dich auch. Also warum diese Entscheidung?
Wow, das ist eine lange Geschichte. Ich habe mich im Buddhismus engagiert für Opfer von sexualisierter Gewalt und Missbrauch. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich überall rausgeflogen bin, aus dem Kloster, aus dem buddhistischen Zentrum. Das war halt dort nicht willkommen, wie bei der katholischen Kirche. Dann war ich mehrere Jahre in Deutschland ohne festen Wohnsitz. Ich konnte mich auch nirgendwo anmelden. Ich habe versucht, mich anzumelden. Ich habe kein Zuhause, kann ich mich irgendwo anmelden, war alles nicht möglich. Und dann hat mir die Freundin, die ich vorhin erwähnt habe, Dagmar, die ich kenne, seitdem ich 17 bin, hat mir eine Wohnung hier in Berlin gekauft. Und in der wohne ich jetzt, brauche keine Miete bezahlen.
Du hast ja auch gerade schon angedeutet, also wir haben ja ein sehr positives Bild. Das hat auch kulturelle Gründe, glaube ich, eben vom Buddhismus. Du hast angedeutet, auch dort gibt es diese Schattenseiten, gegen die hast du eben auch angekämpft. Das darf man, glaube ich, auch trotz alledem nicht vergessen. Auch hier gibt es solche, leider solche Auswüchse.
Richtig, genau. Und angefangen hatte ich mit dem Thema Sekten im Buddhismus, weil ich nämlich erst mal selbst in einer buddhistischen Sekte gelandet bin. Und war insgesamt da 6,5 Jahre, es waren sogar 2 Sekten. Eine Sekte in der Sekte wird jetzt kompliziert, erkläre ich jetzt nicht im Detail. Und danach habe ich mitgekriegt, der Buddhismus wird viel zu positiv gesehen. Es gibt keine Kritik, Missstände werden nicht angesprochen. Und ich kenne ja sehr viele Opfer von solchen Sachen, also wirklich Trauma. Also nicht mehr arbeitsfähig oder eingeschränkt arbeitsfähig und so weiter. Und irgendwann kam der Gedanke, irgendjemand muss doch was tun. Und ja, du kannst nicht Dinge betrachten und dann denken, ich tue nichts. Und dann war der Punkt, na, wenn jemand was tut, ich tue jetzt einfach was. Und so kam das, dass ich da reingerutscht bin, obwohl eigentlich das gar nicht mein Ziel war, mich mit so Kontroversen zu beschäftigen.
Dann erlaubt noch eine letzte Frage und ich sage das mit allem Respekt und es interessiert mich wirklich. Also natürlich ist das auch eine kulturell sehr reizvolle Religion, nicht? Also wir haben eine ganz andere, auch eine andere visuelle Welt, die da verbunden ist als zum Beispiel unsere abendländische Kultur. Und manchmal habe ich, also mit, wie gesagt, allem Respekt, bei Leuten, die sich da so ein bisschen mit anfreunden, das Gefühl, es ist auch eine Art von Folklore, nicht? Also ich stelle mir bestimmte Dinge, Figuren ins Wohnzimmer, ohne so ganz genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Wie gehst du damit um? Also ist das eine Entwicklung, die du auch siehst oder vielleicht übertreibe ich es auch, weiß ich nicht.
Nein, nein, also es gibt auf alle Fälle, ich habe ja auch mit einigen Wissenschaftlern Kontakt und man kann da schon sagen, es gibt einen Wohlfühlbuddhismus. Das ist eine oberflächliche Ebene. Der Buddhismus wird eigentlich nur genutzt, wie häufig auch Religion, um schöne Gefühle zu erzeugen. Und worum es nicht geht, ist, sich selbstkritisch zu reflektieren, sich wahrzunehmen und ernsthaft irgendwie versuchen, auch Verantwortung zu übernehmen über das eigene destruktive Denken und da was zu verändern. Sondern was kann mir der Buddhismus geben, dass ich mich wohlfühle? Und da kann es eben sein, ich fühle mich wohler, wenn ich mir eine Figur hinstelle, wenn ich mir hier so einen Stoff hinhänge und so weiter und so fort. Und ich sehe das erstmal so, naja, besser mehr Wohlgefühl als weniger Wohlgefühl, ist der eine Aspekt. Und mir hat mal eine befreundete Journalistin gesagt, also sie hatte eine Fernsehdokumentation gesehen über ein Bordell. Und auf dem Tresen stand ein Buddha-Figur als Aschenbecher. Und da habe ich gedacht, gut, das ist schon jetzt ein bisschen schräg. Ich glaube, da würde dann, ich denke, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Oder die Buddhisten haben auch mal rebelliert, als irgendein so ein Großhändler Fußabtreter mit Butterköpfen drauf verkauft hat. Also da würde man die Füße auf den Butter abtreten. Das hat dann bei einigen, nicht bei mir, die religiösen Gefühle verletzt. Da, denke ich, ziehen einige eine Grenze. Aber ansonsten ist eher so, wenn es dir besser geht damit, why not?
Tenzin, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sprachen mit dem buddhistischen Mönch Tenzin Pelyua in Berlin. Ich weiß nicht, einen schönen Feiertag wünschen ist jetzt wahrscheinlich relativ sinnlos in deinem Falle, aber einen schönen Tag auf jeden Fall.
Danke, nee, wünsche mir einen schönen Feiertag. Ich habe nämlich frei und nur einen Termin heute Morgen gehabt und genieße das.
Wunderbar.